Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Facon. Avenir Suisse hat eine Untersuchung gemacht zur Wohnungsknappheit in Genf. Eine wenig überraschende Feststellung des Berichts: Es gibt in Genf zu wenige Wohnungen. Aber es wurde auch Überraschendes ermittelt, wie unser Mitarbeiter Ron Hochuli erzählt.
Ganz einfach, dass die Krise hausgemacht ist. Bislang hatte man ja oft das Gefühl, die Wohnungsnot sei einfach durch die Zuwanderung zahlreicher Expats gekoppelt mit zu wenig neuen Bauten verursacht. Das sind in der Tat auch Faktoren, sagt die Studie. Doch diese werden zum großen Teil dadurch kompensiert, dass immer mehr Leute im benachbarten Frankreich leben. Doch wichtiger ist, dass der Markt ganz einfach ungesund ist. 80% der Bauten in Genf, die über 40 Jahre alt sind, wurden nie renoviert, ganz einfach, weil deren Mieter zu selten umziehen. Die Preise seien insofern künstlich auf dem Genfer Markt, weil man eine Miete nur dann erhöhen darf, wenn es einen Mieterwechsel gibt oder dann Renovierungsarbeiten.
Nun ist die Krise hausgemacht. Es gibt Wohnungsknappheit, das treibt natürlich die Preise in die Höhe, aber wer profitiert denn davon?
Ja, insbesondere Wohnungsbesitzer und alte Mieter. Letztere bezahlen seit Jahrzehnten denselben Preis für ihre Wohnung und somit bleiben sie natürlich auch in ihrer alten Wohnung, obschon sie in ihren alten Jahren gerade so gut in einer Zweizimmerwohnung leben könnten. Aber ihre alte, große Wohnung ist nach wie vor billiger als eine Zweizimmerwohnung, die neu auf den Markt kommt. Und auch viele lokale Promotoren und Investoren profitieren natürlich vom System, weil sie ganz genau wissen, wie sie ein sehr restriktives kantonales Gesetz ausnützen können. Die Jungen auf der anderen Seite, die eine erste Wohnung suchen, und Neuzuziehende aus anderen Regionen, die haben es in Genf besonders schwer.
Nun hat man also Schwachstellen festgestellt und was wird jetzt getan?
Ja, momentan noch wenig. Die Behörden wollen bauen, sie tun alles dafür. Doch in Genf müsste man jährlich 3000 Wohnungen in den kommenden 10 Jahren bauen, damit in etwa die Offerte wieder der Nachfrage entspricht. Doch man kommt mit Mühe und Not auf 1000 neue Wohnungen im Jahr aufgrund der Oppositionen, die es immer wieder gibt, und der ländlicheren Gemeinden, die ihr Land nicht für größere Siedlungen verwenden wollen. Doch gemäß Avenir Suisse reicht das Bauen sowieso nicht. Es sei endlich Zeit, dass man in Genf extrem restriktive Gesetze ändert, damit die extreme Preisschere wieder etwas enger wird. Es brauche schlicht und einfach eine komplette Liberalisierung auf diesem Markt in einem Kanton, der auf dem Papier zwar das strikteste Gesetz hat, was Renovierungen und Mieterschutz betrifft, in der Tat aber nicht die erwünschten Effekte zeige.
Lassen Sie uns zum Schluss zu diesem Thema noch einen Vergleich anstellen. Es gibt ja eine weitere Stadt, aus der man immer über Wohnungsknappheit hört. Das ist Zürich in der deutschen Schweiz. Wie steht jetzt Genf im Vergleich dazu da?
Ja, das seien zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, stellt auch Avenir Suisse fest. Einerseits, weil es in Zürich einen gesunden Markt gibt. Ein Beispiel nennt die Studie: Zum einen gibt es in Zürich 14% Umzüge pro Jahr bei den Mietern, in Genf knapp die Hälfte. Zum Zweiten seien die Proportionen der Pendler viel rationaler an der Limmat. In Genf kommen täglich 85.000 Arbeiter aus Frankreich und dem Kanton Waadt, weil sie das Wohnangebot im Kanton einfach nicht befriedigend finden. Doch die steigende Anzahl der Pendler überfordere die Infrastrukturen, die man auf die Dauer nicht stets anpassen werden könne. Insofern müsse ganz klar im Wohnbereich schleunigst gehandelt werden, sonst werde schlicht und einfach das Wirtschaftswachstum in Genf gefährdet.
Eine Wirtschaftsgeschichte aus dem Waadtland zum nächsten: Die Imprimerie Réunie Lausannoise aus Renon, eine alte, renommierte Gesellschaft, die kam in Schwierigkeiten. Wieso denn?
Die IRL, wie man die Firma nennt, ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Verlagshäuser Ringier, TH Media und NZZ Mediengruppe, und die Besitzer, die mittlerweile alle ihre Zeitungen sowieso anderswo drucken, empfanden die sehr traditionsreiche Firma, die dafür bekannt war, dass sie auch alte, schöne Bücher druckte, einfach nicht mehr rentabel genug. Als es Edipress noch gab, als Verleger der Zeitungen 24 Heures und Tribune de Genève, hatte dieser bestimmt Hemmungen, ein solch historisches Unternehmen schließen zu lassen. Doch es entsteht hier in der Westschweiz den Eindruck, dass eben das Zürcher Medienhaus Tamedia, das Edipress vor 3 Jahren aufkaufte, keine solchen Skrupeln zeigen würde.
Ein Unternehmen in Schwierigkeiten, aber was sind jetzt die Konsequenzen?
Ja, Stellenentlassungen, ganz klar. Das Schicksal der 126 Angestellten in Renault schien mit dem Entscheid besiegelt, doch plötzlich entstand ein Rettungsplan. Schließlich hat ja die Druckerei eine relativ moderne Infrastruktur und ein Kadermitglied der Firma entwickelte ein neuer Businessplan. Zwar werden damit in Anführungs- und Schlusszeichen nur ca. 70 Stellen von 120 gerettet, aber gemäß diesem Plan ist die Rentabilität des Unternehmens mindestens für 7 Jahre gesichert. Doch es gab auch Bedingungen für die Umsetzung dieses neuen Plans, und zwar, dass Investoren mitmachen und die lokalen Behörden auch mithelfen. Da hat sowohl die Stadt Renault wie auch der Kanton positiv reagiert. Die waadtländischen Behörden übernehmen nun für neue Investitionen eine Bürgschaft in der Höhe von 1 Million Franken.
Kommt einem irgendwie bekannt vor, Firmen, die schließen im Kanton Waadt und dann springt der Kanton ein. Gibt es jetzt da nicht auch kritische Stimmen, dass das immer wieder passiert?
Ja, Sie haben recht. Nun ist es das dritte größere Unternehmen innerhalb von einem Jahr, das auf die Hilfe des Kantons zählen darf. Man kann sich an die Produktionsstätte Novartis erinnern in Nyon, die nur dank dem Einsatz der kantonalen Behörden und im Endeffekt dank einem beträchtlichen Steuergeschenk erhalten wurde. Im Weiteren verhinderte der Kanton, dass beim Verpackungsmaschinenhersteller Bobst zu zahlreichen Stellenstreichungen kommt, indem man die Kosten für die Ausbildung der Lehrlinge mit öffentlichen Geldern bezahlt, in einer Zeit, wo die exportausgerichtete Industrie stark leidet. Und nun die Geschichte mit der IRL. Die Kritik, die bleibt leise, erstaunlicherweise sogar im bürgerlichen Lager. Einige Kritiker fragten ganz klar diese Woche auch, ob es wirklich zur Rolle einer öffentlichen Behörde gehöre, private Unternehmen zu retten. Man dürfe nur einspringen, falls ein Unternehmen tatsächlich auch hervorragende Zukunftsperspektiven habe. Es dürfe keineswegs den Eindruck erweckt werden, dass ein Unternehmen, das Schwierigkeiten habe, automatisch auf den Kanton zählen könne. Doch der kantonale Wirtschaftsminister Philipp Löber entgegnete mit klaren Worten, die Zukunft der Unternehmen, denen man geholfen habe, die sei jeweils garantiert gewesen. Und es stehe ja im Interesse des Kantons, dass die Behörden auch in der Wirtschaft aktiv seien, dass man schaut, dass die Wirtschaft nicht nur stabil, sondern auch sozial bleibt. Zu lange habe man der Politik vorgeworfen, in diesem Bereich nur als stillschweigender Beobachter dazustehen.
Das letzte Thema, Ron Hochuli, Stadtpräsident Daniel Breller hat wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt. Im Waadtland, mitten im Plenum des Lausanner Stadtrates, ist er eingeschlafen während einer Rede eines Parteikollegen. Und sein Pech daran war, dass sein Powernap auf einer Großleinwand im Saal übertragen wurde und dann in der Folge von einem Westschweizer Journalisten aufs Internet geladen wurde. Wie hat denn diese Schlafsession ausgesehen?
Die Szene war ziemlich lustig, relativ atmend mit geschlossenen Augen. Ab und zu schreckte er auf und schlief dann ruhig wieder ein. Schließlich weckte ihn sein Nachbar, ein Ratskollege, der ihn darauf aufmerksam machte, dass er gefilmt wurde. Da musste selbst der Stadtpräsident nur lachen.
Und hat jetzt Breller schon Stellung genommen zu seinem Powernap?
Ja, er sei vor der Session über Mittag an einer Pressekonferenz an der Hotelfachschule Lausanne gewesen. Da habe man sehr gut und auch sehr viel gegessen, mit mehreren Vorspeisen, Hauptgang und Nachtisch. Es seien auch gute Weine aufgetischt worden. Und somit sei es nicht einfach während der Verdauungsphase gewesen. Doch das habe ihn nicht daran gehindert, das Wesentliche der Rede seines Parteikollegen mitzubekommen.
Nun haben wir es hier mit einem Politiker zu tun, der einschläft, unter anderem wegen üppigem Essen und Trinken. Es ist doch ein bisschen erstaunlich, dass man dazu steht.
Ja oder jein, besser gesagt. Auf der einen Seite muss man ja sehen, Breller war in seiner Rolle als Stadtpräsident an dieser Pressekonferenz in der Hotelfachschule. Und eben, wie gesagt, es ist ja eine Pressekonferenz an der Hotelfachschule, nicht sonst irgendeine. Da gehört es bestimmt dazu, dass man auch anstoßt. Und ja, das Anstoßen, das ist ja quasi kulturell in der Westschweiz. Es ist ein Klischee, das man gerne in der deutschen Schweiz hervorbringt. Aber wie die meisten Klischees stimmt es auch zu einem gewissen Teil. Es gehört nun einfach dazu, dass man auch einen offiziellen Anlass eben mit einem oder vielleicht auch zwei oder drei Gläser Wein abschließt. Und vielleicht wäre das in der deutschen Schweiz ein bisschen anders, aber Daniel Breller hat überhaupt keine Mühe dazu zu stehen. Es gehört ja auch zu seinem eigenen Image und darüber schmunzelt er ja selbst. Der 160-Kilo-Mann, von dem man weiß, dass er gerne viel, nicht unbedingt gesund ist. Ja, das gehört nun auch zu seiner etwas ironischen Selbstverteidigung.
Also innerhalb der Toleranzgrenze für die Romandie, aber könnte das Konsequenzen haben auf politischer Ebene?
Sagen wir es so, es hat noch keine Konsequenzen. Diese einzelne Episode wird vermutlich per se auch keine haben, doch sie trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass man Breller ernst nimmt. Lange mochten es die Lausanner, einen Stadtpräsidenten zu haben, der eine gewisse Gelassenheit und selbstironische Haltung zeigt, die nicht dem üblichen Bild des gestandenen Politikers entspricht. Dennoch zeigte er Resultate in seinem Amt. Doch in der letzten Zeit ist seine Bilanz etwas umstrittener und somit kommt auch Kritik auf über sein Verhalten und sein Auftreten. Doch Breller selbst bleibt gelassen. Er arbeite zwischen 70 und 80 Stunden pro Woche. Diese Woche wurde er wie folgt zitiert: Jene, die mich wegen einer Siesta von einer Minute kritisieren, sind Dummköpfe. Sie täten besser daran, die Leute nach ihrer Arbeit zu beurteilen. Doch eben, mehr und mehr muss Breller beweisen, dass er nicht nur arbeiten kann, sondern eben auch die erwünschten Resultate erbringt.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter war letzten November zu Besuch im Kantonsgefängnis La Stampa und im Untersuchungsgefängnis La Ferrera. Nun hat sie diese Woche ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob nach den Ergebnissen gefragt.
Nun, prinzipiell zeigt sich diese Kommission zufrieden mit dem, was sie vorgefunden hat und sagt, dass diese Gefängnisse doch modernen Standards entsprechen. Sie lobt in diesem Bericht die Zusammenarbeit mit den Tessiner Behörden, aber, und das ließ etwas aufhorchen, insbesondere ihre Bereitschaft, Verbesserungen anzubringen. Das heißt, hier konnte man doch raushören, dass auch Schwachstellen vorhanden sind.
Und welche Schwachstellen wurden denn genannt?
Nun, in erster Linie geht es darum, dass keine Beschäftigungsmöglichkeiten für die Häftlinge in Untersuchungshaft gegeben sind und auch eine mangelnde Bewegungsfreiheit. Das heißt, viele Häftlinge, so schreibt die Kommission, sind 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle und das wird als problematisch betrachtet.
Also eine Stunde Ausgang pro Tag, was sagen jetzt die Tessiner Behörden dazu?
Ja, der Gefängnisdirektor hat Stellung bezogen und man räumt auch ein, dass es da Probleme gibt. Aber gerade mit den Beschäftigungsmöglichkeiten ist das eben eine ziemlich schwierige Sache. Schon lange ist bekannt, dass eben das Gefängnis, also die Vollzugsanstalt und auch das Untersuchungsgefängnis einfach nicht so viel Arbeit bekommen, wie sie gerne hätten. Es gibt mehr Insassen als Arbeit für alle, diese zur Verfügung steht. Dazu kommt noch ein Problem, dass nicht alle in diesen Prozess eingegliedert werden können, weil eben durch diese Arbeit und die von außen herangetragen wird, gibt es Berührungspunkte zwischen der Außenwelt, sagen wir, und dieser Innenwelt des Gefängnisses, die gerade zum Zeitpunkt der Untersuchung, also für Untersuchungshäftlinge, vermieden werden müssen, auch aus Ermittlungsgründen. Deswegen ist das nicht immer ganz so einfach mit der Arbeit. Auf dem Papier allerdings wurde versprochen, für Besserung zu sorgen.
Früher waren die Tessiner Gefängniszellen in den Bezirksgerichten berüchtigt. Was ist denn aus diesen geworden?
Ja, effektiv, die waren berüchtigt. Sie wurden sogar öfters in Berichten der Europäischen Menschenrechtskommission erwähnt, weil es gar keinen Ausgang gab, also weil sie wirklich gegen Vorschriften verstoßen haben. Und genau aus diesem Grund wurde auch dieses erwähnte Untersuchungsgefängnis La Ferrera gebaut, das ja erst seit einigen Jahren genutzt wird. Das heißt, diese gravierenden Probleme, die es in den Prätura, also in den Bezirksgerichten mit diesen Zellen gab, die konnten zumindest gelost werden. Diese Zellen werden eigentlich nicht mehr genutzt. außer für ganz, ganz kurze Aufenthalte. Aber es zeigt auch, dass trotz dieses Neubaus eben noch nicht alle Probleme gelöst werden konnten.
Wir kommen zu einem erfreulicheren Thema. Am Freitag wurde das neue Schweizer Hochleistungszentrum in Lugano eingeweiht, besser gesagt das neue Gebäude mit viel Schweizer Wissenschaftsprominenz und natürlich Politikern.
So ist es, insbesondere von der ETH Zürich, dem ja praktisch dieses Hochleistungsrechenzentrum angegliedert ist, kamen sehr viele Personen und bei den Politikern muss man natürlich Bundesrat Alain Berset nennen, der praktisch die politische Verantwortung für Wissenschaft und Bildung hat. Er überbrachte eine Großbotschaft und darin lobte er natürlich das GSE.
Und was hat er noch gesagt?
Nun, er hat in seiner Rede, die er in drei Sprachen, also auf Französisch, Deutsch und Italienisch gehalten hat, die Notwendigkeit unterstrichen, dass die Schweiz in der Spitzenforschung ganz vorne dabei ist und bei den Investitionen insbesondere vorne dabei ist. Dadurch könne man einen nachhaltigen Beitrag zum Wohl des Landes leisten. Und nachher hat er sich auch ein bisschen mit diesen Rechnern auseinandergesetzt, die ja dort eingesetzt werden, die im Computer arbeiten, und hat auch ganz schöne Vergleiche gebracht. Zum Beispiel sagt er, dass die Rechenleistung, die auf diesem einen Petaflop-Computer erzielt wird, dafür müsste 1 Milliarde Menschen mit dem Taschenrechner 1 Million Rechnungen pro Sekunde durchführen. Einfach damit man sich ein bisschen eine Idee machen kann, welche großen Ordnungen das überhaupt geht. Und er sagte auch, dass eben dieses Hochleistungsrechenzentrum eben ganz, ganz wichtig ist für die Spitzenforschung in der internationalen Hochschullandschaft.
Das GSE ist von Manu nach Lugano umgezogen. Was können Sie uns jetzt über das Gebäude sagen?
Nun, meines Erachtens ist es ein sehr schöner Bau, also architektonisch gelungen. Dieser Neubau des GSGS ist ja direkt gegenüber dem Conaredo Fußballstadion, ganz in der Nähe der Ausfahrt des neuen Tunnels. Ich finde, dass diese Transparenz, die man geschaffen hat mit diesen Glasfassaden, wirklich sehr schön daherkommt. Offenbar ist ja auch der Energieverbrauch durch Minergiebauweise da vermindert worden. Das ist auch nötig, denn alle Maßnahmen, die dazu beitragen, den Energieverbrauch zu mindern, sind sehr willkommen. Man muss bedenken, dass die Rechner und dieses ganze Zentrum einen Stromverbrauch hat, der ungefähr 600 Einfamilienhäusern entspricht, also wirklich einer Kleinstadt. Und da hat man ja alle Möglichkeiten genutzt, um diesen Verbrauch zu verringern. Abgesehen davon hat diese Bauweise eben dazu gesorgt, dass mehr Kommunikation da ist. In Manno, wo der Rechner ja war, war der Rechner im Mittelpunkt und außenrum die Büros. Nun hat man das getrennt in zwei Gebäude und dadurch auch die Kommunikation intern verbessert, auch mit den Kunden, die ja dort hinkommen. Und der Generalmanager Dominik Ulmer hat mir gesagt, dass die Stimmung jetzt wirklich sehr, sehr gut ist. Das Arbeitsklima habe sich extrem verbessert.
Bleibt noch die Frage, wie wichtig dieses GSGS für das Ticino ist?
Es ist eine sehr, sehr wichtige Institution für das Tessin, denn das Tessin ist ja nicht traditionell ein Wissenschaftskanton. Und da ist gerade dieser Ableger der ETH Zürich wirklich ein Fundament, eine Säule. Er bringt auch eine Zusammenarbeit mit der Universität der italienischen Schweiz. Dort hat man ja ein Institut für rechnergestützte Wissenschaften eingeführt. Also diese Einbindung in nationale Institutionen ist eben ganz wichtig für einen peripheren italienischsprachigen Kanton und auch für das Selbstbewusstsein hier in Südkanton.
Beim nächsten Thema geht der Blick nach vorne. Am Montag beginnt die Schule im Kanton Tessin nach 11 Wochen Sommerferien. Ein wichtiges Ereignis, Gerhard Lob.
Es ist sehr wichtig. Es ist so, als ob der Kanton aus einer Art Winterschlaf aufwacht oder besser gesagt aus der Sommerstarre erwacht. Denn im Sommer steht im Tessin das öffentliche Leben wirklich weitgehend still. Nicht nur die Schulen sind geschlossen, auch das Vereinsleben liegt zum Beispiel brach. Und wenn man sich so im Mai trifft, dann sagt man Ci vediamo l'anno prossimo, also wir sehen uns im nächsten Jahr, man meint das nächste Schuljahr, also September. Das zeigt schon, wie wichtig dieser Zyklus der Schuljahre im Tessin ist.
Es beginnt also die Schule. Gibt es denn da Neuigkeiten?
Nun, substanziell bleibt alles gleich. Man muss bedenken, 55.000 Schüler beginnen wieder. Das zeigt schon, wie ausgeprägt das Phänomen ist. Der Kanton hat ja ca. 330.000 Einwohner. Auch für gut 5.000 Dozenten beginnt wieder der Alltag. In der Sache ist interessant, dass es gerade jetzt mehr Kinder in den Kindergärten gibt, was nicht mit einem Babyboom zusammenhängt, sondern die Gemeinden sind neu verpflichtet, alle Kinder ab 3 Jahren aufzunehmen, deren Eltern dies wünschen. Bisher war dies fakultativ und die Pflicht einer Aufnahme war erst ab dem 4. Lebensjahr dann gegeben. Und es zeigt, dass viele Eltern von dieser Möglichkeit offenbar Gebrauch machen wollen. Es zeigt, dass ein Interesse da ist, Kinder möglichst früh schon in diesen Schulalltag, also der Vorschule, einzubinden. Eine weitere Neuigkeit ist sicherlich auch der jüngste Streit um die Schulmensen.
Worum geht's denn da genau?
Nun, der Kanton hat entschieden, die Schulmensen schrittweise unter die Obhut des Kantons zu nehmen, das heißt ein Direktmanagement zu machen. Im Moment sind diese Mensen einer Firma unterstellt im Outsourcing, Comida, und da gibt es wirklich einen Machtkampf, denn Comida versucht mit allen Mitteln das zu verhindern, nämlich dass sie diese Arbeit nicht mehr machen kann. Und diese Woche hat sie dem Kanton bzw. dem Erziehungsdepartement vorgeworfen, sogar Daten gefälscht zu haben, um sie aus dem Rennen zu werfen.
Aber können Sie das etwas genauer erklären?
Ja, Comida wäre nicht geeignet, so heißt es zum Beispiel, weil sie zu viele Grenzgänger beschäftigen, weil sie für das Essen auch zu viel Waren in Italien einkaufen. Das sind einige der Punkte. Und Comida sagt, diese Behauptungen beruhen auf gefälschten Aussagen. Diese Firma hat auch rechtliche Schritte ihrerseits unternommen, unterlag aber den Gerichten. Und jetzt will sogar der Kanton umgekehrt wieder gegen die Firma klagen, weil sie ihr droht praktisch. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Es wird in dieser Sache der Schulmensen mit sehr harten Bandagen gekämpft.
Kommen wir zum Schluss noch zu einem Aspekt, der mit dem Schulbeginn zusammenhängt. Und zwar geht es um den neuen Tunnel Vedeggio Caserata in Lugano. Der Tunnel erwartet seine Nagelprobe.
So ist es. Davon wird jetzt schon seit Wochen gesprochen. Dieses Bauwerk ist ja am Ende Juli eingeweiht worden und man hat immer gesagt, wir werden erst im September sehen, wenn die Schule eröffnet wird, was dieser Tunnel bringen wird. Ob er das hält, was versprochen wurde, nämlich eine Entlastung Luganos in Sachen Verkehr, eine Aufteilung des Verkehrs in verschiedene Quartiere. Da muss man wirklich sehen, was nächste Woche passiert. Der sogenannte Piano Viario, also der Verkehrsplan, der ja revolutioniert wurde mit Einbahnstraßen, die in andere Richtungen laufen und viele andere Neuigkeiten, hat bisher keine Freude gemacht in Luganesi. Sogar der Stadtpräsident Giorgio Giudici ist offenbar ziemlich sauer darüber, wie das läuft, und hat die Verantwortlichen zu sich zitiert.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus Locarno. Sie hören DRS4 News, als nächstes hier die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.